Der Jörg hat vorhin eben gesagt, dass ich ein paar Worte zu mir noch sagen soll. Bin also Matthias Nönnig, Prediger im Ruhestand oder Gemeinschaftspastor im Ruhestand oder in Reichweite. Das ist heute so. Ja, ich bin verheiratet, wir haben 3 Kinder, 4 Enkel, wohnen also in Burgstädt und bin dort ehrenamtlich unterwegs. 3 Dinge verbinden mich mit Dorf Chemnitz. Da war zunächst der Max Mittelbach, er ist mir ein geistlicher Vater gewesen. Er hat über Jahre mich begleitet bis hin zur Bibelschule und war mir also väterlicher Freund und Seelsorger. Er hat mein Glaubensleben entscheidend geprägt. Und dann gab es beim Andreas Bach so ein Treffen junger Männer. Wir haben das Club der Ungeküssten genannt. Aber die Sache hielt nicht so lange wie beim Max Mittelbach, weil die jungen Männer eben dann eine Freundin und später eine Frau hatten. Da war es vorbei mit den Ungeküssten. Und das Dritte, was mich mit Dorf Chemnitz verbindet, das war natürlich die Fahrradfreizeit. Ihr hattet gerade euer neu gebautes Haus. Und ich weiß noch, wie wir da einen rappelvollen Saal hatten, die Woche mit über 20 Jungs, die da das Erzgebirge unsicher gemacht haben. Und ich glaube, das war der Herbert Theumer, am Wochenende das Fahrrad entnommen und haben es dann am Sonntag hier hingestellt. Und der Herbert hat ja da viel mitgemacht bei dieser Freizeit und etliche von euch auch. Ist mir noch in lebhafter Erinnerung. Ich denke gern an Dorf Chemnitz zurück und bin natürlich auch heute gerne unter euch. Gott lädt uns ein zu seinem Fest, lasst uns gehen, haben wir eben gesungen. Und Gott lädt uns ein zu seinem Fest. Da gab es mal ein Plakat in der Gemeinschaft und da schrieb ein einfältiger Christ drauf: Heute Abend wollen wir uns die 10 Jungfrauen ansehen. Das war natürlich eine sehr offene Stunde. Und wir wollen uns heute Morgen aber auch die 10 Jungfrauen ansehen, beziehungsweise das Gleichnis von den 10 Jungfrauen. Moment. Mal sehen, ob es geht. Muss man irgendwie anschalten, ne? Jetzt. Und?
Dort will nicht mehr drauf, was genau. Das
ist ja, gut. Dann wird das Himmelreich gleichen 10 Jungfrauen, die ihre Lampen nahmen und gingen hinaus dem Bräutigam entgegen. Aber 5 von ihnen waren töricht und 5 waren klug. Die Törichten nahmen ihre Lampen, aber sie nahmen kein Öl mit. Die Klugen aber nahmen Öl mit in ihren Gefäßen, samt ihren Lampen. Als nun der Bräutigam lange ausblieb, wurden sie alle schläfrig und schliefen ein. Um Mitternacht aber erhob sich lautes Rufen: Siehe, der Bräutigam kommt, geht hinaus ihm entgegen. Da standen diese Jungfrauen alle auf und machten ihre Lampen fertig. Die Törichten aber sprachen zu den Klugen: Gebt uns von eurem Öl, denn unsere Lampen verlöschen. Da antworteten die Klugen und sprachen: Nein, sonst würde es für uns und euch nicht genug sein. Geht aber zum Kaufmann und kauft für euch selbst. Und als sie hingingen zu kaufen, kam der Bräutigam und die bereit waren, die gingen mit ihm hinein zur Hochzeit und die Tür wurde verschlossen. Später kamen auch die anderen Jungfrauen und sprachen: Herr, Herr, tu uns auf. Er antwortete aber und sprach: Wahrlich, ich sage euch, ich kenne euch nicht. Darum wachet, denn ihr wisset weder Tag noch Stunde. Habt ihr in diesem Jahr schon mal eine Hochzeit mitgefeiert? Ich mach's mal ein bisschen runter. Das ist ja ein schöner Tag, herausgenommen von dem Alltag. Ich weiß noch, als ich vor vielen, vielen Jahren auf dem Weg in die Kirche in der Hochzeitskutsche saß und meine weiß gekleidete Tabea als Braut neben mir, da habe ich gedacht, ich wünschte, dass die Zeit stehen bliebe, dass dieser Tag nie verginge. Und es ist wirklich ein besonderer Tag. Vor Jahren haben wir bei Freunden im Schwarzwald eine Hochzeit mitgemacht. Die Hochzeit begann 6 Uhr mit Böllerschüssen. 180 Gäste waren da. Das war also in der Nähe von Hornberg, wo das Hornberger Schießen war. Und da waren also eine riesige Bauernverwandtschaft in dem Gasthof zu der Hochzeit dabei. Vorher war das halbe Dorf in der Kirche. Und dann die Feier bis mitternachts, nachts halb zwei, sind wir dann gegangen. Wegen unserer schlafenden Kinder sind wir nach Hause gefahren. Und es wurde bis zum nächsten Morgen früh um 6 gefeiert, hat man mir erzählt. Am nächsten Tag dann war der Bräutigam etwas müde. Und dann kamen Gäste aus Siebenbürgen und die sagten: Was? Ihr wart nur 180 Gäste? Wenn bei uns eine Hochzeit ist, da kommen schon 500 bis 600 Gäste. Bei der letzten Hochzeit wurde Ochse geschlachtet und 100 Hühner dazu. Die haben über 100 Kuchen gebacken. Da war was los. Ich habe mir sagen lassen, je südlicher die Gefilde sind, umso toller wird gefeiert. Und in Israel feierte man schon manchmal eine Hochzeit 1-2 Wochen lang. Und Jesus war dabei. Jesus war kein Freund von Traurigkeit, die hat er auch gehabt, aber er hat auch mitgefeiert. Und da hat er sogar Wasser in Wein verwandelt, ziemlich viel. Und ich hätte da auch gern mal so einen Eimer mit hingestellt. Jesus hat mitgefeiert. Nun ist jetzt zum Jahresende nicht gerade die Zeit, wo Menschen heiraten. Aber Jesus vergleicht das Reich Gottes, die Zukunft Gottes, mit einem Hochzeitsfest. Und wenn ich die Bibelstellen über die Zukunft der Welt lese, dann staune ich darüber, wie schön und erfüllend es im Himmel sein wird. Einfach himmlisch. Und Jesus vergleicht die Königsherrschaft Gottes mit einem Hochzeitsfest. An 2 Stellen im Matthäusevangelium finden wir Gleichniserzählungen, wo das Reich Gottes mit einer Hochzeit verglichen wird. In Matthäus 22 erzählt Jesus von einem König, der seinem Sohn eine Hochzeit ausrichtete und viele Gäste dazu einlud. Im Lukas-Evangelium ist eine ähnliche Parallelstelle zu finden, das Gleichnis vom großen Abendmahl. Und dann erzählt Jesus unsere Geschichte von den 10 Jungfrauen, die auf den Bräutigam warteten, um mit ihm in das Hochzeitshaus zu gehen. Wie ist das mit unserer Gemeinschaftsarbeit? Geht davon etwas Festliches, Mutmachendes, Frohes aus? Oder ist da alles so triste und langweilig und tot? Zu Festen lassen sich die Menschen einladen. Da sind eben Kind und Kegel dabei. Wir haben also in unserem Gemeinschaftsbezirk Rochlitz viele Ältere. Und da bin ich dann immer eingeladen zu den Geburtstagsfeiern, so 70 bis 90. Und da sind Kind und Kegel dabei. Wer kommt da nicht gern zum Feiern? Feiern, auch jetzt in der Weihnachtszeit, das ist eine ganz missionarische Möglichkeit für eine Gemeinde. Da ist immer volles Haus. Unser Bibelwort ist eine Gleichniserzählung. Zuerst einige Worte zum Textzusammenhang. Die Situation um Matthäus 24, 25 ist folgende. Kurz vor seinem Tod steht Jesus mit seinen Jüngern am Ölberg in Jerusalem. Vor ihnen ist der prachtvolle Tempelbau zu sehen, von dem heute nur noch die Tempelmauer übrig ist. Und hier beginnt Jesus seine Endzeitrede, seine Rede von den letzten Dingen, die geschehen, wenn er am Ende der Zeit wiederkommt. Und das ist uns in Matthäus 24 und 25 aufgeschrieben. Beide Kapitel reden von der Wiederkunft Jesu. Matthäus 24 nennt die Fakten, was da passiert. Und Matthäus 25 sind drei bildhafte Vergleiche, drei Gleichnisse, die verdeutlichen sollen, wie das mit der Wiederkunft Jesu ist. Mit dem Reich Gottes ist es in unserem Gleichnis wie mit den Jungfrauen, die dem Herrn entgegengehen. Wer sind die 10 Jungfrauen? Es ist also ein Bild für die auf den Herrn, wiederkommenden Herrn, wartende Christenheit. Das sind alles fromme Menschen. Wir Christen sind Menschen der Hoffnung. Unsere Hoffnung ist der wiederkommende Herr. Die Herren dieser Welt, auch ein Herr Putin, die werden vergehen. Dieser Herr kommt. Und die letzte Hoffnung von uns Christen, heute feiern wir ja den Ewigkeitssonntag, ist der wiederkommende Herr. Es ist die ewige Gemeinschaft mit Gott. Die Bibel bezeugt, das eigentliche Leben kommt erst nach diesem Leben. Und das ist ein Trost für alle, die auf dieser Welt vielleicht Schweres durchmachen müssen. Und wir Christen haben die Hoffnung auf eine neue Welt Gottes. Paulus beschreibt es mit den Worten, was kein Auge gesehen und kein Ohr gehört hat, das hat Gott denen bereitet, die ihn lieben. Dem irdischen Jammertal folgt der himmlische Freudensaal. Fritz Rienecker hat einmal ein Buch geschrieben über das Leben nach dem Tod und dieses Buch hat den Titel »Das Schönste kommt noch«. Das Schönste kommt noch. Das ewige Leben ist der Festsaal. Unser Leben auf dieser Erde ist der Raum davor. Vielleicht die Garderobe. Lasst euch diese vorläufigen Dinge, die Dinge dieser Welt nicht so wichtig werden, wo wir doch in den Festsaal eingeladen sind. Jesus kommt wieder. Diese Hoffnung prägt die Adventszeit, Ankunft. Prägt uns diese Hoffnung? Oder ist es, wie Manfred Siebald in einem Lied schreibt, wir beten laut, Herr, komm doch wieder. Und denken leise, jetzt noch nicht. Wir wollen doch erstmal richtig leben. Aber ich sage euch, das Leben mit Gott, das Leben in der Verbindung mit Jesus Christus auf dieser Welt, ist viel wertvoller als ein Leben ohne Glauben. Wer sind nun die 10 Jungfrauen? Mal sehen. Wir wollen mal formal den Bibeltext angehen. Wir fragen, was ist an allen zehn gleich, was haben sie gemeinsam? Und da entdecken wir eine Menge. Alle warten auf den Bräutigam, alle gehen dem Bräutigam entgegen, alle haben sie ihre Öllampen mit, alle werden müde, alle schlafen ein, alle stehen auf und richten ihre Lampen her. Das bedeutet, die Törichten sind von den Klugen nicht zu unterscheiden. Da braucht man schon ein geübtes Auge, um das kleine Ölgefäß zu entdecken, das die einen haben und die anderen nicht. Ich komme darauf nochmal zu sprechen. Das heißt für uns, beide besuchen sie die Gottesdienste oder die Gemeinschaftsstunden. Beide werden als Christen bezeichnet. Es gibt zwar die Auslegung, dass die törichten Jungfrauen die Juden seien, das gibt aber der Bibeltext nicht her. Beide kann man als fromme Menschen bezeichnen. Unser Bibeltext sagt, beide sind Menschen, die auf den wiederkommenden Herrn warten und ihm entgegengehen. Die Törichten genauso wie die Klugen. Es ist ein Bild der Christen der Gemeinde. Und dieses Bild von der Gemeinde der Christen gibt dem Gleichnis eine ungemein hohe Brisanz. Da sind wir drin, da sind wir dabei. Zum Bild des Gleichnisses. Die Brautjungfern gehen dem Bräutigam entgegen, um mit ihm in das Hochzeitshaus zu gehen. In einer Art Lichterprozession, das kennen wir ja vom Erzgebirge, soll der Bräutigam zu dem Haus geführt werden, wo die Braut mit den anderen Gästen bereits auf ihn warteten. Im Orient wurde der Brautpreis ausgehandelt. Und es kann etwas länger dauern, je länger dieses Feilschen um den Brautpreis dauert, desto wertvoller ist die Braut gewesen, also die Mitgift, die da mitgegeben wird. Jedenfalls verspätet sich die Ankunft des Bräutigams durch die ausgedehnten Mitgiftverhandlungen und danach geht er mit den Brautjungfern der Braut entgegen. Die Lampen der zehn Mädchen sind wahrscheinlich Windlichter, möglicherweise auch Fackeln, um die ein mit Öl getränkter Lappen gewickelt ist. Und genau mit diesen Windlichtern oder Fackeln basiert bei 5 von den 10 Mädchen eine folgenschwere Panne. Sie haben kein Ersatzkännchen dabei. Ihre Lampen sind ausgebrannt. Das Öl ist leer, ist alle. Und genau in dem Augenblick geschieht das, als der Bräutigam endlich erscheint. Und erst jetzt merken die 5 Mädchen, dass sie versäumt hatten, Öl in ihren Reservekännchen mitzunehmen. Aber in dem Moment war es zu spät. Auch der schnelle Gang zum Kaufmann brachte nichts. Es war zu spät. Die 5 hatten in der wichtigsten Aufgabe versagt, dem Bräutigam in einer Lichterprozession zu empfangen und zu begleiten. Es war zu spät. Und dann, als sie zum Hochzeitshaus kamen, da waren alle Messen gesungen, es war zu spät, die Tür war zu, sie durften nicht rein. Was haben die Törichten falsch gemacht? Töricht, andere Übersetzung, unachtsame Frauen. In die Stocklampen oder Windlichter konnte man nur wenig Öl einfüllen. Der Krug mit dem Öl stand immer neben der Lampe und es war selbstverständlich, dass man ihn zu einer längeren Wanderung und Wartezeit mitgenommen hat. Wer das nicht getan hat, der galt als leichtfertig, unordentlich, unaufmerksam, töricht ja dumm. Der Bibelausleger Adolf Schlatter schreibt, Die Zuversicht der Törichten ist lebhaft. Sie zählen sich zu den Gästen des Christus. Aber es ist ein durch Übermut entstellter Glaube. Er lässt die Vorsicht missen und fürchtet sich nicht mehr und sorgt nicht für das, was er braucht, um vor Christus zu bestehen. Die Törichten meinen, die Lampen brennen ohne Öl. In DDR-Zeiten bin ich ja mit meinem Trabi mal von Berlin nach Rostock gefahren. Und dann auf der Autobahn zwischen Berlin und Rostock gab es keine Tankstelle. Heute unvorstellbar, aber so war das damals. Und kurz vor Rostock war der Tank leer und der Trabi stand. Und damals habe ich wegen meiner Dummheit warten müssen, bis ein anderer Trabi-Fahrer mir dann mit seinem Reservekanister half. Um die Wende herum war ich schlauer. Zum Nikolaustag sind wir 89 nach Nürnberg gefahren, auch mit dem Trabi. Dann haben wir 20 Liter Kanister mit reingetan in den Trabi. Dann bin ich bis Plauen gefahren, umgeschüttet in Plauen, bis Nürnberg gefahren, wieder zurückgefahren. Es hat gerade so gereicht. Dann wieder den Trabi aufgefüllt bei Plauen und dann heim. Da können wir also Geld sparen. Westgeld damals. Mein Schwiegervater Rudi Roder, der sagt zu dem ganzen Thema, auf Nummer sicher gehen. Matthias, du musst auf Nummer sicher gehen, möglichst alle Eventualitäten bedenken. Wenn wir dann die E-Autos haben, da ist es wieder so ein Problem, nach ein paar hundert Kilometern eine Tankstelle zu finden. Was ist nun mit dem Öl gemeint, was die einen haben und die anderen nicht? Jedes Gleichnis hat also eine Kernaussage, einen springenden Punkt. Aha, Erlebnis. Der springende Punkt in unserem Gleichnis, der ist das Öl in den Lampen, das die einen haben und die anderen nicht. Was ist mit dem Öl gemeint, das die Klugen haben und den Törichten fehlt? Jesus hat dieses Gleichnis nicht erklärt. Die Ausleger können nur vermuten. Sie beschäftigen sich mit zwei Gedankenkreisen. Erstens, das Öl ist der Geist Gottes. Dafür stehen folgende Bibelstellen. Da heißt es in der Situation, als David gesalbt wurde, da nahm Samuel sein Ölhorn und salbte ihn mitten unter seinen Brüdern und der Geist des Herrn geriet über ihn. Und in Psalm 51 bittet dann der David: Verwirf mich nicht von deinem Angesicht und nimm deinen Heiligen Geist nicht von mir, den Geist, den er bei der Salbung empfing. Gegen diese Auslegungsmöglichkeit spricht folgender Fakt: Das Öl, das in den Lampen verwendet wurde, ist kein wertvolles Salböl. In den Lampen verwendet man anderes Öl, ein billigeres Öl, das brennt. Die zweite Auslegungsmöglichkeit, das Öl ist das Wort Gottes. Das trifft mehr den Kern der Sache. Und zwar steht in Psalm 119, Vers 105, Dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Wege. Also die Öllampen brennen eben nur mit dem brennenden Öl in den Lampen. Ich will es mal zusammenfassen. Das Öl ist das, was als das Normale, als das nicht zu Vergessende mit der Nachfolge Jesu zusammenhängt. Der Glaube, die lebendige Verbindung zu Jesus, die Treue, das Durchhalten in Dürrezeiten, das Tun von Gottes Willen, Also das Normale und das Natürliche im Glauben. Etwas, was mich in Zeiten der Schwierigkeiten auch durchträgt, dass ich immer wieder das Wort Gottes lese, dass ich immer wieder auf Gott höre, dass ich immer wieder dranbleibe, auch wenn es menschlich, rein menschlich zurückgeht. Interessanterweise kritisiert Jesus an keiner Stelle das Einschlafen dieser 10 Frauen. Die schlafen alle ein. Das gibt's, dass man auch mal müde im Glauben wird, aber trotzdem dranbleibt. Weiter zum Text. Gebt uns von eurem Öl, flehen die Törichten. Die Klugen sagen nein. Es würde für uns und euch nicht reichen. Unterwegs säßen wir alle im Finstern, weil für beide Gruppen das Öl nicht reicht. Für den Glauben von mir und von uns allen heißt es, es gibt Dinge, die sind unteilbar. Meine persönliche Lebensverbindung mit Jesus, das kann ich nicht abgeben. Ich kann das bezeugen, dass ich das habe. Aber ich muss es für mich leben. Es muss jeder seine Entscheidung für sich fällen. Man liebt nur eine Frau. So ist es das Normale. Es gibt nur ein Erbe, das verteilt wird. Also es gibt Dinge, die nicht teilbar sind und ich kann mich nicht für Jesus und andere entscheiden, sondern es gibt eine rote Linie. Und nun das Dritte. Was will Jesus mit diesem Gleichnis sagen? Es gibt ein zu spät. Die einen waren drin, die Tür wurde verschlossen, die anderen stehen draußen vor der Tür. Ich sah mal auf dem Leipziger Hauptbahnhof, wie ein Fahrgast dem Zug hinterhergerannt ist, aber der Zug war schneller. Und bei einer Schiffspassage oder beim Flugzeug darf ich nicht zu spät kommen. Die Verkehrsmittel sind dann fort. Es ist zu spät. Ein Kapitel vorher, in Matthäus 24, beschreibt Jesus die Situation seiner Wiederkunft. Ich zitiere die Übersetzung von Ulrich Wilgens. Und dann wird das Zeichen des Menschensohnes am Himmel erscheinen. Unter gewaltigem Posaunenschall wird er seine Engel aussenden, um seine Auserwählten aus allen Himmelsrichtungen zusammenzuführen, von einem Himmelsende zum anderen. So seid nun wachsam, weil ihr nicht wisst, an welchem Tag der Herr kommt. Und weiter erzählt an Jesus, dann werden 2 zusammenarbeiten. Einer wird weggenommen, der andere bleibt zurück. 2 arbeiten an einer Werkbank, einer ist plötzlich nicht mehr da. Plötzlich sind die Christen weg. Sie werden in die Welt Gottes genommen. Das wird weltweit geschehen. Und die Christen, die Jesus als törichte Jungfrauen bezeichnet, die werden bei der Wiederkunft Jesu nicht dabei sein. Sie bleiben zurück. Das ist eine herrliche Sache, dass Gott ein Fest feiert. Aber da gibt es eben das Draußen und Drinnen. Wer sind die, die draußen sind? Ich denke, es sind fromme Leute, die nur für sich leben. Ich zitiere dazu Matthäus 7. Es werden aber nicht alle, die zu mir sagen, Herr, Herr, in das Himmelreich kommen, sondern die den Willen meines Vaters im Himmel tun. Es werden viele zu mir sagen an jenem Tage, Herr, Herr, haben wir nicht in deinem Namen geweissagt? Haben wir nicht in deinem Namen böse Geister ausgetrieben? Haben wir nicht in deinem Namen viele Wunder getan? Also Jesus redet hier von richtig frommen Leuten. Leuten, die Großes mit Gott erlebt haben, Wunder haben sie sogar erlebt. Aber wie erzählt Jesus weiter? Er sagt, dann werde ich ihnen bekennen, ich habe euch nie gekannt. Weicht von mir, ihr Übeltäter. Diese Leute sind beim Festen der Ewigkeit nicht dabei. Das ist hart. Die Bibel, und das müssen wir einfach sagen, redet vom doppelten Ausgang am Ende des Lebens und am Ende der Zeit. Himmel und Hölle. Vier Erlebnisse zum Schluss. Das erste, ich hatte vor Jahren ein Gespräch mit einem Mann, der sogar Gottes Wort verkündigt hatte. Aber er lebte in schwerer Schuld, Ehebruch. Und dann sagte er mir, hoffentlich werde ich dabei sein, hoffentlich bekomme ich das ewige Leben, ich will doch in den Himmel kommen. Ich habe ihm damals ernsthaft ermahnt, seine Schuld zu bekennen und zu lassen und sein Leben zu ordnen. Wie es ihm jetzt geht, weiß ich nicht. Ich bin ihm seitdem nicht mehr begegnet. Also nochmal, wer ist der kluge Christ oder die kluge Christin? Es ist die Person, die nicht nur Gottes Wort hört, sondern es auch tut. Zweites Erlebnis. Vor Jahren hielt ich in einem Dorf bei Zwickau in Keinsdorf eine Evangelisation. Und in dem Dorf wohnte ein Großonkel von mir, der Cousin meines Vaters. Und ich habe die Woche in Keinsdorf gewohnt. Und natürlich habe ich meinen Onkel besucht. Und ich weiß noch, dass es herrliche Quarks dort bei dem Besuch des Bäckeronkels gab. Und zu ihm sei zu sagen, er ist in einer frommen Familie groß gewachsen als angenommenes Kind. Sein Stiefvater war Gemeinschaftsleiter. Er hat damals die EC-Jugendarbeit besucht. Aber er war ein Freund des Lebens und dann hat er sein Leben genossen und mitgenommen, was mitzunehmen war. Und als sein Großneffe habe ich also ihn beim Kaffeetrinken zur Evangelisation eingeladen. Das war also der Cousin meines Vaters. Aber er wollte nicht. Er sagte, nein, morgen muss ich früh den Ofen anheizen, da gehe ich zeitig zu Bett. Ich bat ihn, aber er kam nicht. Er blieb zu Hause. Wenige Tage nach der Evangelisation rief mich der Gemeinschaftsleiter an und sagte, du, ich muss dir was mitteilen. Dein Onkel ist gestern gestorben, Herzversagen. Meine Bitte, zur Evangelisation zu kommen, war wahrscheinlich Gottes letzter Ruf an ihn. Ich weiß nicht, was in den letzten Stunden oder Minuten seines Lebens passiert ist. Aber für ihn war es zu spät. Das vorletzte Erlebnis. Wir waren zu einem Bezirkswochenende in Reutnitz. Und da haben ein Mitarbeiter aus dem Rochlitzer Gemeinschaftsbezirk und ich den Karl-Heinz Kehrer, den alten Hausvater von Reutnitz, im Krankenhaus besucht. Er war todkrank. In der Nähe Gottes sah er sich im Licht Gottes. Und dort hat Karl-Heinz Kehrer in unserem Beisein nochmal Dinge aus seinem Leben unters Kreuz gebracht, bekannt und sich für den letzten Weg Gott anbefohlen. Erst wenige Tage danach gestorben. Und das letzte Erlebnis, Willi Uhlig war eine Säule in der Gemeinschaft von Klaffenbach. Er war ein Glaubensvater in der Gemeinschaft und in der Kirchgemeinde seines Ortes. Wir haben seinen 90. Geburtstag gefeiert und dann lebte er in der Gemeinschaft, wo es viele Spannungen gab. Es kam dort zu einer Spaltung. Etliche Leute sind weg. Willis Familie war mit betroffen. Willi war bis zuletzt geistig klar. Das war ein Geschenk. Und dann merkte der Willi, dass es zum Sterben ging. Derzeit habe ich ihn auch noch mal besucht. Und dann hat danach der Willi sein Haus bestellt. Er rief den Ortspfarrer noch mal zur Beichte. In dem Gespräch hat er geklärt, was zu klären war. Und dann ist er heimgegangen. Er war klug und lebt jetzt und alle Zeit in der Ewigkeit bei Jesus. Er ist bei dem klugen Fest dabei, ein kluger Mann. Bei dem schönen Fest dabei, als kluger Mann. Lasst uns beten. Herr, wir danken dir für dieses Leben, das uns nach diesem Leben erwartet. Wir danken dir, dass wir die Hoffnung haben auf dich, den wiederkommenden Herrn. Und es möge uns trösten und stärken. Herr, du willst, dass wir aber auch froh und getrost durch unser Leben gehen, dass wir nicht verkrampft und verbiestert sind. Aber schenke, dass wir dabei sind, dass die Lebensverbindung zu dir nicht durch Schuld abgebrochen wird. Schenk, dass wir dir die Ehre geben. Schenk, dass wir in der Ewigkeit dabei sind. Gib mir und jedem von uns ein waches Gespür für das, was uns von dir trennt und für das, was uns vorwärts bringt im Glauben. Lass dazu auch diese Stunde dienen. Amen.